Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke.
So, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Heute nehmen wir zum ersten Mal live auf. Es war ein Riesenspaß. Neues Equipment hier, kleines Studio und hi Saskia.
Und ich bin zu Besuch aus Wuppertal, in meiner Heimat. Geil.
So, das ist heute mal schön.
Ja.
Diese ganze Technik. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Ja, nicht fluchen.
Nein.
In unserem Podcast wird nur selten geflucht.
Nein, also die Altersgrenze zum Fluchen, da muss man über 40 sein. Okay, ja. Wir machen heute was? Erzähl mal.
Also ich habe nach dem letzten Podcast und nach dem Podcast vor 3 Monaten ein paar Fragen zu Social Media bekommen, denn wir haben ja über Social Media Struggles gesprochen. Und dann kamen so Fragen wie, ja, wann mache ich einen YouTube-Kanal? Für was mache ich einen YouTube-Kanal? Oder ist doch lieber Instagram? Und welche Plattform ist für mich gut? Und die Frage versuchen wir heute ein bisschen zu erörtern.
Also die Überschrift wäre quasi die Wertigkeit oder die eigene Wertigkeit von Socials oder wie finde ich meinen richtigen Social-Media-Kanal, mit dem ich kommuniziere. Ne? Weil jeder ist ja quasi nicht unbedingt geeignet für YouTube oder für Instagram oder für sonst was. Und das ist, glaube ich, so das Ding, was ich persönlich wahnsinnig wichtig finde, weil du hast jetzt ja deine Plattform mehr oder weniger gefunden.
Gefunden, ja.
Und bei mir ist es YouTube.
Bei mir ist es Insta.
Und das hat ja Gründe.
Ja. Ja. Und die versuchen wir vielleicht mal ein bisschen aufzudröseln. Also ich habe den Leuten, die jetzt schon geschrieben haben, vor allem erstmal die Frage gestellt für sich selbst. Was ist die Zielgruppe? Wie alt ist die Zielgruppe? Und wen genau will ich da erreichen? Also das ist so die einfachste Marketingstrategie eigentlich, sich mal zu überlegen, welche Person, wie alt ist diese Person, was macht diese Person, sich zu überlegen, wen möchte ich da eigentlich erreichen? Und damit kann man sich schon relativ einfach bestimmte Plattformen ausschließen, weil gerade TikTok, ich werde jetzt immer wieder gefragt, so ja, soll ich jetzt auch TikTok machen, wo ich sage, ja, wenn deine Zielgruppe da ist, macht es Sinn, dann ist TikTok auch total sinnvoll. Mittlerweile kommen auch Ältere auf TikToks, merke ich immer mehr, aber die Plattform ist noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, wenn ich eine Band habe, muss ich da jetzt Videos hochladen.
Ja.
Das macht zum Beispiel nicht so viel Sinn, weil die meisten Kids, es sind halt wirklich überwiegend Kids und junge Erwachsene, die da sind, die feiern zwar die Videos, aber man gewinnt da halt keine Fans und Kunden. Das ist so ein bisschen das Problem. Also kommt halt drauf an, wen man ansprechen möchte. Und wenn ich jetzt sage, ich spreche irgendwie 20 bis 50 an, dann ist TikTok zum Beispiel was, wo ich sage, muss eigentlich nicht sein, aber dann ist es zum Beispiel YouTube.
Ja, für mich ist es, das hat ja viele Gründe. Ich finde zum einen die Zielgruppe sicherlich, vor allen Dingen, wenn man sich nicht so sicher ist, was die Zielgruppe ist, dann finde ich YouTube eigentlich ganz gut.
Dann ist es, da sind alle.
Weil ich habe jetzt auch mit TikTok angefangen und habe dann aber sehr schnell wieder davon Abstand genommen, weil ich gemerkt habe, ich habe auf dieses Monkey-Business keinen Bock.
Ja.
Und das bringt auch nichts. Es dauert ewig, bis ich da irgendwie was aufbaue. Insta ist bei mir mehr wie so ein Sadomaso-Hobby.
Da hast du richtig Bock drauf.
Da habe ich richtig Bock drauf. Ich mache auch immer noch Stories, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Irgendwie, weil ich zu faul bin, Reels zu machen. Es ist einfach, ich merke, wie unflexibel ich werde. Ich habe mich dann mal auf irgendwas eingeschossen und dann ändert sich wieder alles. Ja. Das ist ja ständig so.
Ja.
Auf einmal ist die Oberfläche wieder anders. Ich denke mir, WTF.
Das ist Das habe ich in der letzten Podcast-Folge ja erklärt. Das Problem ist, dass diese, gerade Instagram, die ständig die Benutzeroberfläche verändern und auch dann kommen neue Formate, dann kamen Insta-Lives, dann kamen am Anfang irgendwann dann die Reels und kein Mensch hat verstanden, wie das funktioniert. Und wenn man dann nicht die Zeit investieren möchte und die Energie, sich damit zu beschäftigen, dann steht man natürlich da und versteht nicht, wie nutze ich das jetzt für mich. Und mich hat das einfach mehrere hunderte Stunden gekostet, diese Plattform zu verstehen.
Ja, aber du hast ja auch Bock drauf.
Genau. Du hast das mit YouTube gemacht. Da habe ich zum Beispiel nicht so viel Bock drauf.
Ich habe da auch keinen Bock drauf. Also ich bin ein Sonderfall.
Okay, gut.
Ich habe auf nichts Bock, aber ich habe ja keine Wahl.
Du musst
ich muss ja irgendwas machen. Aber ich kenne mich auch bis heute nicht mit den wirklichen tiefen Details von YouTube aus, weil YouTube ist ein eigenes Universum.
Das habe ich gemerkt.
Es ist im Prinzip, also YouTube ist eigentlich Google.
Ja.
Das ist das Google-Universum. Und du kannst alles machen, wenn du weißt, wie es geht. Es ist wie eine Software. Und das ist teilweise hochkomplex und sehr kompliziert, vor allen Dingen, wenn du es für dein Business benutzen möchtest, weil du kannst ja dann auf YouTube zum Beispiel Endkarten einbauen, du kannst Links einbauen. Du machst, also zum Beispiel, bis du nicht 1000 Abonnenten hast, darfst du so ungefähr gar nichts.
Ja, genau.
Wenn du dann mal 1000 hast, ist super. Wenn du dann irgendwann mal über 5000 hast oder über 10.000, kannst du noch mehr und so weiter und so fort. Und dann musst du aber die Links authentifizieren lassen. Das geht dann über die Staaten. Dann ist dies, dann ist jenes. Da musst du einen Code einfügen. Also wenn du da keinen Programmierer hast, bist du komplett aufgeschmissen.
Ja, ja.
Dann gibt es noch Google AdSense. Dann ist, also es ist alles
SEO. Ja, das habe ich dann auch bei YouTube gelernt, was SEO ist. Und ich weiß mal so, was CEO? Nee, SEO. Ist so, okay.
Also ich hole mir da auch wirklich Hilfe von außen. Und das kostet halt auch Geld. Ja. Weil ich habe es heute noch nicht kapiert, wie ich die YouTube-Einnahmen versteuere. Weil es halt auch, also bei mir sind das wirklich geringe Einnahmen, aber es sind Einnahmen. Es sind ungefähr 100 Euro im Monat.
Ja.
Also Werbeeinnahmen von YouTube. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich so gut wie gar keine Werbung auf meinem YouTube-Kanal schalte, weil ich ja möchte, dass die Leute das schauen und nicht wegklicken.
Ja.
Das heißt, bei mir gibt es dann irgendwie nur eine Intro-Werbung oder eine Outro-Werbung oder
mal. Und nicht dazwischen noch diese ganzen
Banner oder so. Das habe ich alles ausgeschaltet. Aber wenn ich das, ich sag mal so, wenn ich jetzt Inhalte hätte, die Leute unbedingt sehen wollten und ich schalte massiv Werbung, könnte ich da vielleicht 300, 400 Euro verdienen im Monat.
Ja.
Aber das macht keinen Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache das jetzt ja 4-5 Jahre und das kommt dann so peu à peu. Ne? Aber klar, also du kannst das so krass optimieren, dass es wirklich funktioniert. Da gibt es auch diesen deutschen Kanal, der heißt Wie funktioniert YouTube?
Mit dem
Jan, wie heißt er noch? Weiß ich nicht, egal. Ja. Die machen das eigentlich ganz gut. Also lange Rede, kurzer Sinn, du musst extrem viel Zeit da rein investieren, damit das funktioniert. Und du kannst es halt nicht für jede Plattform machen. Genauso ist es bei Facebook.
Ja.
Ich habe Facebook Business, habe ich irgendwann mal angefangen, mir das anzulegen, diese Business-Seite, darüber Anzeigen zu schalten, zu planen und so. Aber auch wieder komplett andere Zielgruppe.
Ja.
Einfach jenseits von 40.
Ja.
Die für mich aber hochinteressant ist.
Und.
Die Frage ist, was ist die richtige Plattform für einen? Und ich finde, du hast eben die Zielgruppe genannt. Und ich finde, es ist aber auch ganz stark mit Interesse verbunden, mit einer Userfreundlichkeit, also für mich selbst. Dass es mir nicht auf den Keks geht, dass ich weiter Lust habe, das langfristig zu machen. Und der dritte Punkt, und das würde mich jetzt mal interessieren, ist natürlich die Nachhaltigkeit. Und das finde ich bei den meisten Socials, gelinde gesagt, schwierig.
Ja, ich erlebe das immer wieder bei Instagram ist es ja zum Beispiel so, für die jetzt sich das nicht so vorstellen können, man hat halt sein Feed, da sind Bilder, Reels, Gott weiß was. Mittlerweile kann man immerhin 3 Beiträge fixieren. Das ist ja schon mal super, weil man immer die wichtigsten Dinge, die gerade irgendwie relevant sind oder Postings, die besonders viel Arbeit gemacht haben, man oben irgendwie in den Header packen kann, sozusagen. Das Ding ist, Inhalte, für die man sich vor einem Jahr einen Arsch aufgerissen hat, sind halt auch irgendwo, Gott weiß, man muss halt ewig scrollen, um da hinzukommen. Das heißt, die Frage ist immer, kann man das in irgendeiner Weise highlighten? Das kann man mittlerweile auch. Also Instagram hat sich da ja weiterentwickelt. Aber man muss ständig selber gucken, was möchte ich, was sofort sichtbar ist. Und die Frage hatte ich ja eben schon mal zu dir gestellt, was will ich, was die Leute von mir sehen, wenn sie mich noch nicht kennen. Weil wenn jemand bei mir auf dem Kanal regelmäßig zuguckt, wissen die mittlerweile, was ich mache, die wissen, was ich so für Tätigkeiten habe, die kann ich dann auch wirklich bewerben mit Produkten, mit Veranstaltungen und so weiter. Aber es kommen ja auf den Socials gerne auch Leute auf den Kanal, die einen noch nicht kennen. Und eigentlich muss ich so denken. Und dasselbe gilt beim YouTube-Kanal, da kann man ja auch gucken, man kann Playlists anlegen, man kann gucken, wie reagiert ein Mensch, der neu auf den Kanal kommt und noch nicht weiß, was mache ich da. Und das ist zum Beispiel bei, finde ich, YouTube viel, viel einfacher darzustellen als bei Instagram. Bei Instagram muss ich dann erstmal durch die Highlights gehen, weil das mache ich ja selber bei anderen, dass ich einen Kanal mir angucke und sage so, okay, was macht die Person eigentlich? Und wenn ich das nicht in der Bio oder in den Story-Highlights irgendwie sehen kann, schalte ich weg. Wenn ich nicht verstehe, was macht die eigentlich oder was macht der beruflich oder
das ist ja auch total schwer, weil das ja auch alles total klein ist.
Also genau.
Das Device ist ja auch total klein.
Ja.
Also zumindest so, wie es die Leute nutzen. Und das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Ich meine, YouTube nutzen die Leute ja auch, was weiß ich, wenn sie
auf dem Fernseher.
Auf dem Fernseher. Und das war mir ja erst gar nicht so klar. Vor 3 Jahren habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft, gucke mir da mal meine Thumbnails an, denke mir, oh fuck, was ist denn das für eine schlechte Auflösung? Da musst du jetzt aber mal dran arbeiten.
Ja.
Dann habe ich mir angefangen, richtig Mühe zu geben, weil ich gemerkt habe, oh, das ist aber sieht nicht professionell aus. Und das versendet sich alles so ein bisschen auf Instagram, finde ich. Ja. Wenn du da 2, 3 gute Fotos hast, dann reicht das eigentlich schon, so, weil die Plattform ja so gebaut ist.
Ja.
Aber ich finde noch einen ganz anderen Punkt sehr wichtig, den wir vielleicht ansprechen sollten, nämlich, wie möchte ich denn kommunizieren?
Genau.
Möchte ich per Video kommunizieren?
Ja.
Möchte ich Audio kommunizieren?
Ja.
Möchte ich mit Musik kommunizieren? Möchte ich nur schriftlich kommunizieren? Mhm.
Das habe ich in der letzten Folge ja in der Solo-Folge angesprochen. Die Frage ist ja...
Saskia, die habe ich natürlich nicht gesehen.
Ja, das tut mir leid, Manuel. Das solltest du dir mal anhören. Du fragst mich immer nach Instagram-Tipps. Jetzt habe ich dir eine Podcast-Folge aufgenommen. Kannst du dir anhören? Nee, die Frage ist ja, weil bei Instagram kann man ja tatsächlich in Schriftform kommunizieren. Es gibt Leute, die nutzen das wie einen Blog. Das heißt, die haben ein Posting, wo sie mittlerweile diese Slides reinpacken, die man über Canva gestalten kann. Da braucht man dank sei Gott halt kein Profi mehr für, sondern das kann man sich selber irgendwie gestalten. Und die kommunizieren nur über Schriftform. Das geht und es gibt auch Kanäle, die werden riesig groß damit, weil es einfach viele Menschen gibt, die nutzen das wie ein Blog.
Mhm.
Kann man machen. Es gibt aber auch Kanäle, die machen nur Videos, wo ich dann sage, ja, kannst du dir überlegen, ob du dann direkt zu TikTok gehst
oder
auf YouTube Shorts das raushaust. Und wenn ich aber zum Beispiel sage, und das ist bei mir der Fall, ich kommuniziere gerne über mehrere Wege, dann muss man sich, weil ich kann zum Beispiel bei YouTube nicht in Schriftform kommunizieren. Das ist was, wo ich sage, da merke ich, da bin ich, ich kann gut reden, ich kann auch gut Videos machen, aber ich habe keine Zeit im Moment, diese Videos zu schneiden. Und ich hätte total Bock, ein Video, einen YouTube-Kanal aufzubauen mit richtig gut hochwertigem Content. Ich habe die Kamera dafür, ich hab das alles, ich habe Final Cut, ich kann das alles nutzen, aber ich habe keine Zeit, das zu schneiden, weil das kostet einfach irrsinnig viel Zeit. Und bei Instagram mache ich das heute so, dass ich mache die Kamera an, ich laber irgendwie 10 Minuten in die Story rein. Wenn das gut war, highlighte ich das. Wenn es scheiße ist, ist es nach 24 Stunden weg. So. Und wenn es richtig, richtig gut ist, dann gehe ich sogar hin und mache aus so einer Story ein Reel. Das geht heute alles. Das heißt, ich muss nicht mehr erst in Final Cut die Datei hochladen, dann das schneiden, dann die Sachen rein und dann auf YouTube hoch. Das kostet irrsinnig viel Zeit. Ich meine, du weißt das ja.
Ja, aber so tick ich halt nicht. Ne? Ich hab, also wenn ich ein Reel mache, dann schneide ich das vorher. Ne?
Ja, das mache ich nicht. Ich mache das alles in der App.
Ja, ich weiß. Und das müssen wir gleich übrigens mal zeigen.
Ja.
Weil das geht mir nämlich fürchterlich auf den Keks. Oder, klar, wenn man es live macht, ist es natürlich auch schön. Aber hey, come on. Live ein Reel zu machen mit wichtigen Informationen, kannst du auch gleich 5, 6 Mal. Habe ich ja letztens gemerkt. Ich habe meine Fanfare veröffentlicht mit Orchester. Dann habe ich da so ein Ding aufgenommen und so. Die ersten 3 Mal war Kacke.
Ja.
Da habe ich das 4. Mal genommen. Auch wieder wahnsinnig viel Zeit.
Ja.
Ne? Weil ich weiß ich habe ja nur 30 Sekunden Zeit.
Genau.
Ich muss ja irgendwie in 30 Sekunden gut sein.
Ja, dann hast du den Stress dabei. Ja.
Da habe ich den Stress dabei und dann verplappere ich mich oder dann ist das oder dann ist jenes. Aber der springende Punkt ist ja eben das, was du gesagt hast, Schrift, Audio, Video.
Ja.
Und ich habe ja zum Beispiel über YouTube jetzt auch für mich festgestellt, dass Video auch nicht mein Format ist.
Ja.
Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen absurd an, weil ich da irgendwie 250 Videos hochgeladen habe und einen YouTube-Kanal. Aber die Videos, ich meine, ich mache das gern. Und, und ich mir liegt das auch. Und ich glaube, dass ich auch ein Typ für die Kamera bin. Aber, wie du schon sagst, es ist halt wahnsinnig viel Arbeit.
Ja.
Und zwar nicht nur das Schneiden, sondern auch das Aufnehmen.
Ja.
Weil es muss alles stimmen. Du musst einigermaßen aussehen dabei. Mhm. Du musst gucken, was habe ich jetzt Kontaktlinsen drin. Das Licht muss stimmen. Dann darf gerade keiner im Raum sein.
Genau.
Dann ist das und dann ist... Also bis mal so ein Video aufgenommen ist oder bis du das Setting dafür hast, dann musst du meistens musst du irgendwo hinfahren. Mhm. Ich mache das bei mir im Studio. Und. Dann kommt die hohe Datenverwaltung.
Ja,
wenn man viel raushaut an Output, dann hat man ein Riesenproblem, wenn man in 4K aufnimmt.
Ja.
Dann brauche ich hier also allein.
Dafür, wie viele Festplatten hast du dafür?
Ey, das ist alles voll und das ist alles, was ich da schon für Geld für ausgegeben habe und das brauche ich alles nicht mehr.
Ja.
Das ist dann auch alles meistens nach 1, 2 Jahren wieder dann hinfällig.
Ja.
Und dann habe ich hier ein Video, so weiß ich, und dann nehme ich das mit dem iPhone auf und es hat aber dann trotzdem irgendwie 7,5 Gigabyte.
Mhm.
Ja, so und dann mache ich ein paar Mal in der Woche und jetzt, ich habe einen Mac mit 1000 Gigabyte Festplatte, die ist immer voll.
Ja.
Weil ich immer gucken muss, was schmeiße ich. Ich will damit nur sagen, es ist relativ viel Aufwand.
Ja.
Das weiß jeder, der mit Film zu tun hat. Und das, was ich mit dem Film mache, ist ja nun, weiß Gott, keine Kunst.
Ja,
es ist ja ein Witz.
Ja. Ja. Nichts, was manche YouTube-Kanäle, wenn man sich das anguckt, also auch, dass ihr mal einen Einblick darin habt, das, was wir machen, ist ja wirklich dann Storytelling oder irgendwie Wissensvermittlung.
Ja.
Am Ende, das heißt, wir haben eine Kameraeinstellung, wo wir in die Kamera labern. Ja. So, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich habe in meinem Kopf total geile Ideen für Videos, wo ich mehrere Schnittbilder brauche, wo ich irgendwelche Footage brauche, wo ich dann sage, okay, dann mache ich hier eine kleine Sequenz und hier und in der Hintergrund mache ich ein Voice-Over. Ich habe da mega geile Ideen. Das kostet mich aber halt Tage.
Wann willst du das denn machen?
Korrekt.
Das ist doch, das ist völlig irrsinnig.
Ja.
Das ist eine Videoproduktion.
Genau.
Das ist genau das Gleiche, als wenn du eine Platte aufnimmst.
Ja.
Also das ist, und noch schlimmer. Also da kommst du in Teufelsküche. Und ich habe mir schon von Anfang an gesagt, weil Leute mich auch immer kritisiert haben, hey, kauf dir doch mal eine gescheite Kamera, mach doch mal das. Und ich denke mir, why?
Ja.
Wenn ich euch ein Video präsentiere, dann präsentiere ich euch ein Video und dann guckt euch meine Musikvideos an.
Ja.
Das ist Videoproduktion.
Das ist professionell produziert.
So, genau. Aber doch nicht den Kram, den ich mache.
Nee.
Das ist genau das gleiche wie Telecolleg WDR 3 1984.
Ja.
Ich stelle mich vor eine Tafel und erzähle was vom Pferd.
Ja.
So.
Genau.
Und ab und zu blende ich halt mal ein paar Noten ein. Das kann man natürlich auch alles wahnsinnig gut machen. Das ist auch alles richtig. Aber auch das hindert oft dann auch an einer regelmäßigen Veröffentlichung, weil es nämlich auch wieder viel Zeit kostet. Das geht schon los, Noten vorzubereiten, die einfliegen.
Ja.
Ey,
ja.
Weißt du?
Fühl ich.
Mittlerweile, ich mache es mittlerweile per Hand.
Ja.
Ich schreibe die per Hand auf, mach ein Foto, hau das irgendwie ins Scan-Programm rein, mach ein Bildschirmfoto und lass das einfach einfliegen.
Ja. Ja.
Und denk mir, was soll's?
Ja.
Für die 1000 Leute, die das jetzt sehen,
ja,
es ist doch völlig okay. Die verstehen doch, was ich damit sagen will. Ich muss es doch jetzt nicht so produzieren, als wäre es jetzt das einzige Video, was ich in meinem Leben den Leuten kommuniziere.
Ja, vor allem, man darf nicht vergessen, das ist ja auch noch so ein Thema bei uns beiden, wir haben ja auch bezahlten Content.
Mhm.
So, das heißt, wenn wir auf einem Patreon-Kanal oder oder
ich muss gerade fragen, ob ich meine E-Zigarette rauchen darf.
jetzt, wo wir in einem Raum sind. Wenn du bezahlten Content hast irgendwo, Patreon-Kanal oder ein Webinar wie bei mir, wo ich dann sage, da zahlen die Leute Geld für, dann kann ich hingehen und sagen, so, da lasse ich jetzt hier irgendwie geil was einfliegen und ich mache das Video super professionell, weil wenn da Leute irgendwie 50, 60, 70 Euro für ein Webinar bei mir bezahlen, möchte ich, dass das auch geil aussieht. Aber das auf YouTube ist halt kostenlos. Das heißt, die zahlen kein Geld, wollen aber die allergeilste Qualität.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Saskia. Bei mir sehen die Bezahlvideos besonders beschissen aus. Weil ich da nur den heißen Shit vermittle.
Ja, und da ist der Inhalt geil.
Und das habe ich schon ganz am Anfang gemacht. Das heißt, da war ich noch gar nicht so gut im Schnitt.
Ja.
Und das heißt, die sehen dann teilweise echt ein bisschen grottig aus. Und da schäme ich mich auch jetzt für. Trotzdem ist es super Unterricht, den ich da präsentiere.
Ja, klar.
Audioqualität stimmt und so.
Ja.
Aber das sieht teilweise grottig aus, was ich da 2018 gemacht habe.
Ja, aber das war 2018.
Naja, aber soll ich jetzt ein Clark 2 Video nochmal aufnehmen?
Nein.
Das ist genau der Punkt.
Ich weiß.
Das ist genau der Punkt. Und mittlerweile sehen dann meine neuen Snacks, die ich mache, die nichts kosten.
Ja.
Die haben
super
ganz
professionell.
Die sehen dann teilweise echt super aus, ja.
Ja.
Und aber das gehört auch normal dazu. Ja. Was man nie vergessen darf bei dem, was wir machen, für diesen Kram, den wir jetzt anbieten, bin ich früher 250 Kilometer alle zwei Wochen nach Köln gefahren und habe für jede einzelne Stunde, für jede einzelne Informationseinheit 50 Mark für den Zug bezahlt und 100 Mark für die Stunde.
Ja. So. Ja. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in dieser Folge, das nochmal zu wiederholen, weil ich das so oft, ich predige das schon den Leuten, die hier vor allem zuhören, die etwas jünger sind als ich jetzt noch, und hier hören ja einige Studis zu, die Informationsverarbeitung, die wir heute haben, und ich bin ja jetzt nochmal ein ganzes Stück jünger als du. Das heißt, ich kenne das aber auch noch so, ich habe mir den Kram selber angelesen oder halt im Unterricht gelernt. Das heißt, alles, was ich heute in so einem Webinar in einer Stunde rausballer über Flötentechnik, und bei dir ist es halt Bläsertechnik, Blechbläser, habe ich irgendwie 15 Jahre für studiert und habe das mir penibelst angelernt und angelesen und angeübt. Und das haut man dann raus, zum Teil umsonst auf YouTube.
Ja.
Und dann wird noch gemeckert von manchen Leuten, die sagen, ja, also das könnte man schon ein bisschen detaillierter machen oder das ist ein bisschen blöde, Qualität ist nicht so geil. Und dann sitze ich da und denke mir so, ey, wie du sagst, früher hast du einen Haufen Geld dafür bezahlt, das überhaupt dir ans, und das ging halt nicht in einem Video. sondern da bist du von A nach B gefahren zu 5 verschiedenen Lehrkräften, um das Wissen, was wir jetzt in einer Person vereinen, überhaupt jemandem so zu vermitteln.
Du musst ja das, also das, was wir jetzt machen, ist ja, wir kondensieren ja.
Genau.
Und was die Leute immer vergessen, und das macht jeder Content Creator, der sich seriös damit beschäftigt, der kondensiert, der evaluiert, kondensiert und strukturiert und fasst zusammen. Und das ist eine Arbeit, die früher der Konsument selber machen musste.
Ja, genau. Ja.
Du gehst in die Bibliothek,
du musst selber die 10 Bücher.
Ziehst dir die 10 Bücher rein und ziehst dir aus jedem Buch irgendwie 3 Sätze. So, und dann schreibst du dein Handout.
Und das ist verdammt viel Arbeit, Leute.
Ja. Und das mache ich jetzt halt für euch. So.
Genau.
Ich kriege dann halt ein Handout. So. Das ist auf einer DIN A4 Seite steht da der ganze heiße Shit.
Ja.
Ja. Und da bin ich auch echt stolz drauf.
Ja.
Jetzt sind da aber manchmal Rechtschreibfehler drin.
Ja.
Weil es korrigiert halt keiner. Soll ich es jetzt einem Lektor schicken und nochmal irgendwie 30 Euro für. Also das ist genau der Punkt.
Ja.
Du machst Fehler. Und ich habe dazu übrigens. Ich werde dazu demnächst eine eigene Podcast-Folge drehen diesem, das nennt sich Primat des Perfektionismus.
Ja.
Ich werde jetzt nämlich demnächst einen neuen Podcast raushauen, der heißt Hedikus Podcast, wollte ich ja auch nochmal darauf aufmerksam machen. Der wird Konkurrent zu meinem YouTube-Kanal sein, denn ich bin ein Sprachen-Audio-Mensch und ich bin kein Videomensch.
Ja.
Und deswegen ist mein Format der Podcast.
Weißt du, wie lange ich darauf warte, dass du endlich einen Podcast machst? Weil ich immer gedacht habe, es kann nicht wahr sein, dass ich diejenige von uns beiden bin, die vor dir einen Solo-Podcast
Aber es ist jetzt, ich mache es jetzt aber und werde auch alle meine Themengebiete da vereinen. Es gibt einen Reboot auf dem YouTube-Kanal und so. Es gibt jetzt nur noch mal Hilke und Potenzialbooster und CBM wird da vereint quasi, weil mir das ist, weil ich schaffe das alles nicht mehr.
Ja.
Du hast, das ist ja das Thema heute. Ich möchte eigentlich nur noch einen YouTube-Post machen.
Mhm.
Ich mache einen Instagram-Post und einen Facebook-Post und dann können Sie mich auch mal buckelweise.
Genau.
Weil ich schaff's einfach sonst nicht. Ne?
Dito, und ich muss dazu sagen, dass du hast es gerade kurz angesprochen, das habe ich mir nämlich noch aufgeschrieben für das Thema, dass ich das unbedingt mal sagen will. Das, was ihr seht, wenn ihr so hochprofessionelle YouTube-Kanäle seht, ist eine Teamarbeit.
Ja.
Das heißt, die haben Leute, die haben zum Teil sehr gut bezahlte Leute. Viele von diesen Unternehmen, das am Ende nicht mehr Solo-Selbstständige sind, sondern die bauen sich dann Unternehmen auf, haben sogar virtuelle Assistenten, die ihre komplette Kunden- und E-Mail-Kommunikation machen. Das haben wir alles nicht.
Das ist ein Business.
Genau.
Das ist einfach ein Unterschied, ob du in Karstadt reinrennst
oder
zum Bäcker um die Ecke.
Korrekt.
So.
Ja.
Ja?
Und wenn du halt ein Video siehst, was saugeil professionell produziert ist oder die Podcasts, die zum Teil von den Radiosendern rausgehauen werden, ja, wo ich dann sage, ja Leute, da sitzen die absoluten Profis hinter diesem Podcast, also nicht die jetzt nur die reden, sondern da sitzen Leute, die das danach schneiden, die zum Teil das nochmal aufnehmen, damit es wirklich perfekt ist und dasselbe bei YouTube, bei den Videos, wo ich sage, wenn ihr dann da, ihr habt dann einen Typ, der macht den Schnitt, ihr habt einen Typ, der macht das Audio, es gibt einen Kameramann, es gibt meistens mehrere Kameramänner und Frauen, die das machen.
Ja, es gibt verschiedene Studios mit feststehenden Settings, wo du sofort was aufnehmen kannst.
Ganz genau.
Dann arbeiten die mit Teleprompter.
Korrekt.
Es ist alles geskriptet. Und,
wie im Fernsehen.
Und ich mache zum Beispiel alles frei.
Ja,
so.
Dito.
Und der Preis dabei ist, dass ich das schneiden muss.
Genau.
Und der andere Preis ist, dass ich auch mal was vergesse. Aber richtiges Fund ist aber, dass mir dann aber auch ab und zu mal so Goldstückchen gelingen aus einer Situation heraus, aus so einem First Take heraus, der emotionalisiert. Und das ist zum Beispiel das, was ich ganz toll finde bei Podcasts, aber eben auch bei Videos. Bei Videos ist es aber gar nicht mehr so Zeitgeist, weil es halt Zeit kostet.
Ja.
Ne? Also ich habe, je nachdem wie man Videos schneidet, man kann die sehr schnell schneiden, man kann die langsam schneiden.
Mhm.
Die Leute sind langsame Schnitte überhaupt nicht mehr gewöhnt. So,
schaut
euch mal den Kinofilm an, Lawrence of Arabia, ja. Viel Spaß damit. Ja, da kommen die unter 30-Jährigen da gar nicht mehr mit klar, dass da auf einmal ein Bild ist, wo du eine Wüste siehst und das bleibt mal 12 Sekunden stehen.
Ja.
Und dazu kommt Musik. So.
Ja. Sehr gute Musik übrigens.
Ja, und das ist einfach Maurice Jarre, 1963, glaube ich. Das sind so Sachen, ich muss dann halt, wenn ich eine Pause mache, muss ich das wegschneiden, habe ich oft das Gefühl.
Mhm.
Weil diese Länge von 2 Sekunden ist schon unerträglich für YouTube.
Ja.
Und das sind so Sachen, Das kann man in einem Podcast zum Beispiel mal stehen lassen.
Das mache ich. Also das ist zum Beispiel was in den Solo-Folgen, das habe ich mir letztens nochmal so angeguckt, sind mittlerweile über 110 Folgen da. Ich habe vielleicht bei 3 davon einen harten Schnitt machen müssen, weil ich irgendwie Unfug erzählt habe oder was, wo ich nochmal nachgucken musste, wo ich gemerkt habe, okay, Moment, das ist nicht so richtig, was ich gesagt habe, ich muss nochmal neu aufnehmen. Ansonsten sind das alles First-Take-Aufnahmen und deswegen läuft es auch so gut, weil die Leute merken, das ist authentisch, das ist bei dir genau das Gleiche. Das kannst du beim Video aber zum Teil nicht machen, weil da rennt einer durchs Bild, die Katze hüpft einmal rein, du musst Sachen rausschneiden, obwohl du gerade voll im Fluss bist und hier kann jetzt hinter dir, könnten 5 Katzen rumlatschen, das wäre völlig egal, weil es sieht ja gerade niemand, was wir machen.
So wie wir jetzt hier sitzen, das kann man ja keinem zeigen. Also ich bitte dich. Ja?
Das stimmt.
Also das ist ja das Geile an einem Podcast. Ja. Also ich habe Podcasts schon morgens in der Unterbuchs aufgenommen.
Ja, ja. So. Ich habe das auch schon im Bett liegend mit Kaffee aufgenommen. Ja. Genau.
Das ist halt das Schöne. Und deswegen ist das mein, aber ich habe jetzt 5 Jahre gebraucht, um zu merken, was wirklich jetzt mein Ding ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
Ja.
So.
Und du machst ja wirklich, also du hast ja auch ganz viel ausprobiert. Also viele stehen jetzt ja eher vor der Frage, die haben noch nicht so viel ausprobiert und wissen einfach schlicht nicht, was ist mein Medium, wo ich dann sage, dann probier es halt aus. Also dann probier es mal aus, ein Video aufzunehmen. Und ich habe jetzt schon so oft das gehört, dass Leute sagen, boah, ja, das war so eine Riesenüberwindung für mich, ein Video zu, ja, das nennt man Persönlichkeitsentwicklung, ist auch super, mach's halt mal. Du musst es ja nicht hochladen. Hat ja keiner gesagt, dass das Video, was du da produzierst, dann auch ins Internet muss. Mhm. Das heißt, versuch's, und wenn du merkst, okay, Video ist gar nicht mein Ding, dann ist ein YouTube-Kanal mit ich laber in die Kamera vielleicht nicht deine Welt. Dann ist es vielleicht eher, und ich kenne viele, gerade Musiker, Musikerinnen, wo ich sage, ist vielleicht sinnvoller zu sagen, ich nehme Footage von Konzerten, von Proben, von wie arbeite ich. Man kann ja sagen, ich filme mal hier, wie ich hier im Büro sitze. Das kannst du alles verwerten und daraus wieder Content machen und sagen, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Dafür muss ich nicht in die Kamera labern. Und wenn ich eher der Schrifttyp bin, dann macht vielleicht ein richtiger Blog auch Sinn. Ich sehe mittlerweile so viele Blogs, die aus unserer Szene kommen, Klavierpädagogik, die das machen wie wir, nur in Schriftform. Und das läuft super. Ich meine, da musst du auch wieder Marketing für machen. Wenn es keiner mitkriegt, was du machst, dann liest es auch niemand.
Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn du nur was schreibst, dann brauchen die Leute halt auch Zeit,
das zu lesen.
Und vor allen Dingen einen Grund, es zu lesen. Ja. Und das ist natürlich bei einem Video oder bei einem Podcast was anderes, weil da schalten die Leute mal ein, während sie in der Badewanne liegen oder so. Und das heißt, aber auch ein Podcast, naja, es muss, also die Sache ist halt die, idealerweise ist es informativ und unterhaltsam. Genau. Und das ist halt die ganz große Herausforderung.
Das ist schwer.
Ich mache ja gerade diese Kolumne in der Sonic.
Ja.
Und mittlerweile kombiniere ich das zum Beispiel. Also ich kannibalisiere meine eigenen Themen. Mhm. Ich habe gerade eine Kolumne geschrieben, Primat des Perfektionismus. Mhm. Mache dazu dann einen Podcast.
Recycling.
Und ich habe eine andere Kolumne geschrieben, wie reagiere ich als Kreativer auf Hasskommentare in Bezug auf Musik und Pädagogik.
Ja.
Dazu mache ich natürlich auch eine Podcast-Folge. Ja. Das ist ganz toll, weil wenn ich erst das schriftliche Ding mache, muss ich extrem krass recherchieren, damit ich keinen Unsinn erzähle.
Genau.
Und kann dann auf Basis dieses Wissens oder dieser Recherche einen ganz anderen Podcast dazu machen.
Ja.
Andererseits, wenn man einen Podcast freie Schnauze macht, fallen einem oft auch aus der Lameng Dinge ein, auf die man überhaupt nicht kommt, wenn man sich da ein Skript bastelt.
Ja, ne? Ja.
Also man kann das Pferd von beiden Seiten aufzäumen. Und das ist etwas, was halt die Kreativität wirklich beflügelt und was einen auch für andere Dinge, lange Rede, kurzer Sinn, wenn man als Musiker solche Sachen macht, lernt man interdisziplinär zu arbeiten, man lernt auch künstlerisch und kreativ interdisziplinär zu arbeiten. Das bringt einem auch was, ja, obwohl ihr es glaubt oder nicht, etwas für die eigene Musik.
Ja, absolut.
Und das ist eigentlich das, was ich hochspannend finde, dass ich quasi alle meine Berufsfelder dadurch verbessert habe.
Ja, und die Frage ist ja auch wieder, was vermarkte ich? Also das ist auch nochmal eine Riesenfrage. Vermarkte ich meine Musik? meine Produkte, wenn ich irgendwelche habe, oder vermarkte ich ganz schlicht mich als Selbstständige. Mhm. So. Das heißt, was will ich da eigentlich raushauen? Das ist wieder die Frage, wie möchte ich dargestellt werden? Das kann man halt auf Social Media sehr gut kontrollieren. Mhm. Man kann genau gucken, was für Bilder werden da hochgeladen, welche Art von Content möchte ich hochladen, wie möchte ich ankommen, was sollen die Leute von mir sehen und was nicht. Und dabei noch authentisch zu bleiben, das fand ich die riesengroße Herausforderung.
Na klar, und du machst dich natürlich auch immer angreifbar.
Yep.
Du machst dich immer angreifbar und ich werde ganz oft auch komplett falsch eingeschätzt, mhm. Weil ich so locker bin. Die Leute denken dann irgendwie, ich bin der Manu, da geht schon los. Oh. Oder es ist interessant, die Leute nehmen mich jetzt manchmal gar nicht so als Typ mit Expertise wahr, sondern eher so wie der Typ von nebenan. Mhm. Oder geben mir gerne auch mal Tipps auf meinem eigenen YouTube-Kanal, wie ich Trompete spiele, das ist auch mal super. Also das sind alles so Sachen, das macht schon, das ist, also das ist, ja, das ist halt Social, ne? Social Media ist halt Fluch und Segen, vor allen Dingen aber Fluch. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Eine Sache, bevor wir das Ding jetzt beenden, weil wir sind schon 30 Minuten. Was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen ist, man sollte sich natürlich darüber im Klaren sein, wie nachhaltig das ist, was man tut. Was ich bei YouTube und bei Podcasts halt ganz toll finde, ist, man baut sich halt eine Bibliothek auf.
Genau.
Wo es völlig egal ist, ob du das 2018, 19 oder 2028 aufnimmst, es ist halt da.
Ja. Ja.
Es ist da, es ist einsehbar, man sieht die Entwicklung. Und bei den anderen ist es halt, verschwindet das so im Äther, habe ich das Gefühl. Es ist nicht greifbar, weißt du?
Ja, deswegen zum Beispiel auch Blog, also weil da werde ich ja auch mal wieder gefragt, so, ja, machst du eigentlich noch deinen Manage-Musik-Blog? Ja, klar, ich habe da über 50 Artikel. Ich plane auch nächstes Jahr, wenn das Ding 5 Jahre alt wird, die Dinger einmal komplett zu drucken. Das heißt, ich habe einfach ein Buch geschrieben. Über 5 Jahre mit ganz unterschiedlichen Themen, die ich dann unterteilen kann. Das hat Maria Buske ja auch vorgemacht. Die hat ihr Buch rausgehauen aus Blogartikeln. Das heißt, du kannst über Jahre dir einen Content aufbauen, den du dann ja wieder, wie du sagst, ne, ich habe auch ganz oft jetzt auf Blogartikel, die ich vor 4 Jahren geschrieben habe, eine Podcast-Folge gemacht. Und dann verlinke ich in meinem Blog, weil ich das immer noch machen kann, immer noch bearbeiten kann, meine Podcast-Folge in dem Blog. Und das heißt, Blog, Podcast und YouTube sind die 3 Sachen, wo du wirklich nachhaltig irgendwas machen kannst, sodass du es auch noch in 10 Jahren findest.
Und Podcast natürlich auch. Ne?
Podcast, genau. Dass du, und wenn du natürlich mehrere Sachen davon bespielen willst und kannst, super, weil bei Blog, das merke ich immer wieder, halt SEO anspringt. Das heißt, wenn du auf Google bestimmte Dinge suchst, findest du meinen Blog. Das funktioniert wiederum bei Podcast nur dann, wenn du sehr schlau in die Shownotes bestimmte Schlagwörter reinhaust. Wenn du das nicht tust, findet dein Podcast erstmal kein Mensch. Also heißt, die Frage ist auch, was packe ich in diese Shownotes rein, weil das wird über Google gesucht. Und das ist bei YouTube, kannst du es ja auch mit Schlagwörtern machen. Aber wenn du halt einen ganzen Blogartikel online hast, wo ganz viele Wörter verwendet werden können, die zu deiner Zielgruppe passen. Wo ich mir denke, wie viele Leute mich schon über meinen Blog gefunden haben und dann auf meine Website von meiner künstlerischen Website gegangen sind. Über meinen Blog. Und ich denke, ja krass, weil mich als Saskia Worf sucht ja niemand, wer nicht weiß, wer ich bin. Aber über Manage Musik kommen die Leute auf meinen Blog. Dann finden die meine Inhalte und sagen, ah, cool. Und dann habe ich eine Verlinkung zu meiner Website. Und dann kommen die bei mir auf meine Website. Dasselbe kannst du mit dem Podcast machen, dasselbe kannst du mit dem YouTube-Kanal machen.
Es ist auch super interessant, was sich daraus für neue Berufsfelder ergeben. Zum Beispiel meine Persönlichkeitsentwicklungssparte, Potenzialbooster. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und so. Aber das funktioniert gar nicht so, weil die Leute mich ja gar nicht als Coach wahrnehmen, sondern die Leute nehmen mich als Musiker wahr. Aber was jetzt ganz oft angefragt wird, dass ich Musiker-Coachings mache.
Genau.
Also dass Musiker mich fragen nach Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und das sind eigentlich so die Sachen, wo ich jetzt gemerkt habe, okay, ich muss das einfach zusammenführen, damit ich da die Leute eher abhole, die sowieso schon meine Kunden sind. Also ihr seht, das ist alles... da entwickeln sich gerade Berufsfelder, von denen man heute noch gar nicht weiß, dass es sie gibt.
Ja, und wie sie in 5 Jahren völlig selbstverständlich sein werden.
Und von denen auch im Übrigen keine Hochschule Ahnung hat, wie die in 4, 5 Jahren aussehen.
Ja.
Also wir befinden uns da immer noch im Ausbildungssystem, wo ich dann teilweise echt hüsteln muss.
1980 lässt grüßen.
Ja, das ist dann wirklich die Traumschiffrepublik. Ja. Aber so ist es in der Schule ja auch. Also in vielen Schulen. Naja, wir machen hier erstmal einen Deckel drauf, 33 Minuten. Wir wünschen euch was. Wie gesagt, schaut auf unserem Podcast vorbei.
Auf meinem meinst du? Nein, doch, auf Manage Musik. Und jetzt dann, wann gehst du online?
Wenn dieser Podcast rauskommt, bin ich schon online.
Naja, dann könnt ihr jetzt uns einzeln zuhören, wenn ihr wollt. Also Manuel Hillecke Podcast oder Manage Musik.
Hillecke Podcast heißt
es. Hillecke Podcast. Hillecke Podcast.
Ja. Genau. Alles klar, dann machen wir hier einen Deckel drauf.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye.